Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Ohne Worte. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute, und da freue ich mich besonders drauf, mit einem sehr spannenden und, wie ich finde, äußerst sympathischen Gesprächspartner. René Wilke ist heute bei mir. Er ist Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt-Oder und er hat mit seinem Amt vor allem in der aktuellen Zeit eine sehr, sehr wichtige Aufgabe für seine Stadt in Brandenburg, aber ich glaube auch für uns alle. René, herzlich willkommen und schön, dass du heute hier bist.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Prima. Wir steigen direkt ein. René, ich habe mir kürzlich die Aufzeichnung eurer Stadtverordnetenversammlung angesehen. Die gab es bei.
Ach, meine Güte.
Ja, die habe ich dort als Video entdeckt. Und da hast du im Dezember, war das, glaube ich, zum einen Jahresrückblick gemacht, aber zum anderen auch viel Zeit dafür genutzt, um deinen Dank auszusprechen. Da hast du dich bei Erziehern bedankt, bei Lehrern, aber auch bei ganz vielen anderen, ja, Dienstleistern und Berufsgruppen, die gerade in dieser Zeit Beachtliches leisten. Und das hat mir sehr imponiert, muss ich sagen, weil ich glaube, dass wir diese Dankbarkeit heutzutage oftmals fühlen und auch Respekt vor der Arbeit von anderen haben, aber sie doch zu selten äußern. Und ich finde, dass gerade Menschen, die seit Monaten Verantwortung übernehmen, und da gehörst du übrigens auch mit dazu, die mutig sind und die uns gewissenhaft durch diese Zeit führen, dass die auch mal ein Dankeschön hören sollten. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit heute nutzen und ich freue mich sehr, dass wir heute hier sind, mich bei dir zu bedanken für deinen Mut und für dein Engagement und wahrscheinlich für viele Überstunden und Nachtschichten. Und auch jetzt hast du gerade Urlaub und sitzt hier mit mir. Aber vor allem möchte ich mich bei dir bedanken für die Entscheidungen, die du triffst, die sich viele von uns, wenn wir mal so ganz ehrlich in uns hineinhören, gar nicht zutrauen würden. Herzlichen Dank dafür, René.
Okay, das kommt überraschend. Da sind wir vielleicht schon beim Thema. So etwas hört man in meiner Funktion tatsächlich ziemlich selten, weil die Welt ist voller, also meine Wahrnehmungswelt, so muss man das ja einschränkend sagen, voller Kritik und zum Teil auch, naja, Wut und so, weil man ja Projektionsfläche für ganz vieles wird. Und da ist selten, es gibt auch einzelne Menschen, die sowas mal machen, aber es ist passiert selten. Und ich finde das jetzt gar nicht auf mich bezogen, sondern auf das, was du von der Rede da zitiert hast. Ich finde, dass Wertschätzung extrem wichtig ist, weil wir, also ich erlebe momentan unser Zusammenleben so, dass sehr viel, wir hatten das im Vorgespräch, so ein bisschen sehr viel bewertet wird, dass jeder seine Auffassung zu dem Ultimativen macht und sagt, das ist jetzt hier meine Wahrheit, mit der ich durchs Leben gehe, und alle anderen Wahrheiten betrachte ich möglicherweise sogar als etwas Feindliches. Das ist so die nächste Ebene, so haben wir uns ja kennengelernt, dass ich einen Post von dir geteilt habe, weil ich es so wahnsinnig stark fand in dieser Zeit der Konfrontation, dass du gesagt hast, hier gibt es für unterschiedliche Auffassungen, lass doch einfach respektvoll die nebeneinander stellen und damit umgehen. Und ich erlebe jeden Tag, wie unterschiedliche Auffassungen geradezu zu Feindschaften führen, gerade in sozialen Medien auch. Und das ist sehr, sehr schade. Und da ist so ein Moment von Würdigung auch von anderen Menschen und ja auch Wertschätzung dessen, was sie leisten, bei allen Unterschieden, die es gibt und sicherlich allen Dingen, die man auch anders handhaben würde als andere. Das finde ich wichtig. Und das geht uns total abhanden. Das ist total fokussiert auf Negativismen und Kritik und das Positive geht ein bisschen abhanden. Und da ist dein Account auch für mich immer so, wenn ich so durchslide, so ein, ja, wie so ein positiver Leuchtturm. Ja, da weiß ich, okay, da geht jetzt positive Energie von aus. Finde ich total klasse. Von daher auch ein Dank zurück, dass du so etwas machst und dass du deine Erkenntnisse, deine Kraft und das, was du für dich angenommen hast, dass du das mit der Welt teilst und anderen damit ja auch Kraft und Halt gibst.
Das ist lieb. Vielen Dank, René. Das freut auch mich, das mal in der Form und in der Öffentlichkeit zu hören. Du sagtest gerade, dass im Moment viel gesprochen wird. Es wird viel über die Politik gesprochen, über einzelne Politiker. Und ich glaube, das ist notwendig und gut. Aber ich denke auch, dass wir uns oftmals zu wenige Gedanken darüber machen, was eigentlich in dem anderen Menschen vorgeht, was ihn zu bestimmten Entscheidungen bewegt und dass wir uns zu wenig die Mühe machen, wirklich hinzusehen. Und deshalb auch meine erste Frage an dich, René: Wie geht es dir im Moment? Und wie fühlt sich vielleicht auch diese Rolle des Verantwortlichen in so einer Zeit an?
Puh, das ist eine vielschichtige Frage. Also am Anfang der Krise letztes Jahr, da war man absolut in diesem Modus, dass man jetzt damit umzugehen hat. Also mir ging es so. Und ich habe dann eigentlich Tag und Nacht, da war es am Anfang tatsächlich auch so schwierig, weil es gab noch keine Verfügungen, keine Eindämmungsverordnungen, keine Bund-Länder-Koordinierungstreffen und so. Die Kommunen haben vieles ganz alleine entscheiden müssen. Und da war sehr vieles sehr schnell zu entscheiden. Und alles hatte eine unmittelbare Reaktion. Aber es war auch eine Phase, wo die Akzeptanz sehr, sehr hoch war, aufgrund der vielen Unbekannten. Viele wussten ja nicht genau, was passiert da jetzt eigentlich. Und hatten erstmal so viel Sorge, dass sie relativ unkompliziert akzeptiert haben, was entschieden wurde. So würde ich es mal formulieren. Das änderte sich natürlich mit der Zeit. Ist ja auch gut so, dass dann Dinge hinterfragt werden, man tiefer einsteigt, sich eine Meinung bildet und so weiter. Und diese erste Phase war geprägt von alles das erste Mal machen. Und das ist natürlich, ich glaube, das können Menschen von außen nicht einschätzen, was das mit einem macht, wenn man diese Last für in meinem Falle 60.000 Menschen auf den Schultern hat, dass man weiß, man trifft jetzt hier Entscheidungen. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nicht genau, wie gefährlich Covid-19 ist und wie es genau wirkt und wie es sich verbreitet. Es war ja damals sogar die Phase, wo es noch hieß, wenn du einen Tisch anfasst und da vorher jemand war, dann bist du infiziert. Ja, so, wir sind ja da ein bisschen weiter jetzt mittlerweile, aber so war es damals. Es ging gefühlt schon um Leben und Tod und zwar für alle. Und dann die Entscheidung zu treffen, nicht zu weit zu gehen, aber auch nicht zu lasch es zu handhaben. Die Nachrichten zu bekommen von denjenigen, die Todesangst haben und sagen, ihr Politik, ihr Verwaltung müsst jetzt hier mehr machen. Genauso wie die Nachrichten von denen, die sagen, ey, überzieht nicht, es geht ja auch um meine Freiheit, mein Einkommen und so weiter. Und ich habe jetzt erst neulich, und da kommen wir vielleicht zu der, wie sich das verändert hat, also mit der Zeit, hat es sich dann einfach in Prozesse gewandelt, die auch irgendwann eingeübt waren. Man wusste, das ist so das Korsett an Maßnahmen, das ist das Wissen, was wir haben, das sind die Reaktionen auf höhere Inzidenzen und so. Aber mit der Zeit verschob sich die öffentliche Diskussion sehr stark. Am Anfang haben wir viel, viel informiert, wurde dankbar angenommen und dann wurde der Ton irgendwann aggressiver. Und jetzt bin ich quasi jeden Tag gefangen zwischen denen, die mir vorwerfen, ihre Verwandten sind wegen mir gestorben und mir auch solche Nachrichten schicken. Also quasi sagen, in meiner Pflegeeinrichtung habe ich meine Oma, meinen Opa verloren, was schlimm ist, ja, ganz, ganz ohne Frage. Ich rede jetzt ein bisschen technisch darüber, weil wir über Prozesse reden. Also die das vorwerfen und dann diejenigen, die auf der anderen Seite vorwerfen, dass wir hier viel zu viel Buhai aus diesem Virus machen und Existenzen zerstören und die Wirtschaft lahmlegen und daran Menschen auch kaputt gehen und die anderen Erscheinungen, die es noch so gibt. Und es fühlt sich doch sehr an, als wenn wir wieder in Extremen leben. Mhm. Und das ist schwierig, dazwischen einen Weg zu finden. Und ja, man muss vor allen Dingen versuchen, eine eigene Haltung zu entwickeln. Ich glaube, dass das der Kern ist, wenn man sich so sehr abhängig macht davon, welchen Kurs jetzt irgendwer favorisiert und von einem erwartet, dann schlingert man natürlich auch selbst hin und her. Man braucht wie so oft im Leben eine eigene Haltung zu den Dingen. Und was ich so, wir haben gerade im Vorgespräch gesprochen über böse Nachrichten bekommen. Und du hast gesagt, dass du dem mit Empathie begegnest und da mittlerweile diese Kraft gewonnen hast. Und ich bin gerade an so einem Punkt, ich lege das jetzt mal hier in diesem, sonst macht der Podcast, glaube ich, keinen Sinn, wenn man nicht ein bisschen was auch offenlegt. Ich bin gerade in so einer Phase nach 3 Jahren Amtszeit, wo jetzt gerade das alles so kraftraubend ist, dass ich mich auch neu sortiere bei der Frage, wie gehe ich damit um? Eine Zeit lang habe ich auf diese Fragen immer geantwortet, auch selbst geantwortet. Ich habe Leute besucht, besuche auch nach wie vor Menschen, die mir böse, also richtig bösartige Nachrichten, teilweise aggressive Nachrichten, Bedrohungen schicken, die besuche ich dann zu Hause. Aber jetzt ist auch so ein Punkt, wo ich mich frage, inwieweit ein Stück Abgrenzung notwendig ist. Weil all das, was da so auf einen einströmt, zieht einem ja jedes Mal auch ein bisschen Energie und Kraft raus. Und das ist so, ich kann es ganz gar nicht richtig in Worte fassen, aber es macht was mit einem. Es wie so ein kleines bisschen Gift in kleinen Dosen, das aber dann in der Masse dann doch seine Wirkung hat. Und letzter Satz vielleicht dazu, manche werfen ja Politikern vor, dass viele so abgeklärt, so arrogant, vielleicht so ein bisschen von oben herab und distanziert wirken und finden das ganz schlimm. Und jetzt nach 3 Jahren in meinem Amt bin ich an einem Punkt, wo ich denke, ich verstehe, wie manche dazu geworden sind. Ich verstehe, dass das möglicherweise ein Schutzmechanismus ist im Umgang mit all dem Fiesen und Bösen, all dem Gift, dem man ausgesetzt ist. Dass man da irgendwie so eine Abschottung braucht, um damit zurechtzukommen, dass das quasi ein Weg ist. Und ich frage mich, ob ein Weg der Empathie, der eigentlich eher meiner ist, ob der hält. Ob man das durchhalten kann, menschlich.
Das ist eine spannende Frage. Und ich glaube, du sagst es, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe da in gewisser Weise leicht reden, weil natürlich meine Reichweite eine ganz andere ist als deine und meine Themen bei weitem nicht die Brisanz haben, die sie bei dir haben. Wahrscheinlich ist es ein Mix aus beidem. Wahrscheinlich ist es wirklich die Erkenntnis, sich vorzustellen, und ich glaube, da hast du ja auch Praxisbeispiele schon gesammelt, dass du Menschen besucht hast und die sich dann tatsächlich für diese Nachrichten, die sie geschickt haben, geschämt haben, habe ich gelesen. Ja. Und ich glaube, das kann vielleicht so eine Verankerung auch für dich sein, dass du merkst, da sind einfach Gefühle im Spiel, da sind eigene persönliche Geschichten im Spiel und dass dieses Mitfühlen, dieses Mitdenken und den anderen Menschen sehen, dass die Politiker das vielleicht von den anderen Menschen erwarten und dass das aber ein gegenseitiges Geben und Nehmen in gewisser Weise ist. Und dann glaube ich aber auch, dass bei manchen Nachrichten diese Strategie des Abschirmens und des nicht an sich heranlassens wichtig ist. Weil ich meine, bei solchen Bedrohungen, bei solchen gravierenden Themen ist das natürlich nochmal eine ganz andere Fragestellung, als wenn jemand mir schreibt, dass er nicht mit meiner Meinung übereinstimmt und mich dafür angreift, mehr oder weniger. Glaube ich, ist nochmal was anderes. Worauf ich gerne zu sprechen kommen würde, weil ich so auch so ein bisschen diesen Druck rausgespürt habe, den du in dir hast und der sicherlich davon kommt, dass dir die Menschen wichtig sind. Also ich glaube, wenn jemand dir so eine Nachricht schreibt, dass er dich verantwortlich dafür macht, dass jemand gestorben ist, den er gern hatte, dann geht es dir auch deshalb so nah, weil dir natürlich der Mensch wichtig ist und weil du Dinge richtig machen möchtest und weil du den Menschen helfen möchtest und gerade in deiner Aufgabe das einfach auch ernst nimmst. Ich habe jetzt mal einen Titel von einer deutschen Tageszeitung mir aufgeschrieben. Da steht Corona-Schock. Merkel räumt ein, uns ist das Ding entglitten. Und als Unterüberschrift der brisanteste Satz in Merkels Kanzlerschaft. Und was ich mich bei diesem Satz, bei dieser Überschrift gefragt habe, ich möchte überhaupt nicht die Brisanz des Themas runterspielen. Das liegt mir fern, das irgendwie zu verharmlosen. Und dass die Medien tendenziell eher zuspitzen, weil sie natürlich auch um unsere Aufmerksamkeit ringen, das, glaube ich, ist auch bekannt und möglicherweise auch nachvollziehbar. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es doch irgendwie zeigt, wie wir über Fehler denken. Also fast schon wie so eine Fehlerkultur, die nur noch makelloses Verhalten zulässt. Vor allem für Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen, egal ob das in der Politik ist, in der Wirtschaft, Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen, dass denen keine Fehler mehr zugestanden werden, obwohl gerade diese Fehler, gerade bei so einem neuen Thema, du hast gerade gesagt, das ist Neuland für alle, das Natürlichste der Welt sind und eigentlich ja dazu genutzt werden könnten, dass man daran wächst und daraus lernt. Und diesen Druck, den habe ich auch so ein bisschen bei dem verspürt, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du diese Verantwortung ernst nimmst, dass du aber auch den Eindruck hast, egal wie du es machst, dass es möglicherweise falsch ist.
Ich habe mal, fällt mir dabei ein, aber ich komme gleich zum eigentlichen Kern, ich habe mal eine Kollegin, das ist viele Jahre her, auf einem Volksfest erlebt, die auf einer Bühne stand und interviewt wurde. Und sie hat eine Frage gestellt bekommen, auf die sie keine Antwort wusste, hat gesagt, das weiß ich nicht. hat einfach gesagt, das weiß ich nicht. Und ich fand das in einem Moment der Klarheit und ich fand das wertvoll und gut, aber sie wurde zerrissen. Sie wurde sowohl von dem Moderator zerrissen, hat gesagt, wie, Sie bekleiden ihr öffentliches Amt und Sie wissen das nicht, das müssen Sie doch wissen. Und das war, glaube ich, auch nichts, wo ich jetzt gesagt habe, das hätte man jetzt unbedingt wissen müssen. Und das Publikum hat auch, da haben welche gebuht und in den Medien wurde es danach auch entsprechend bewertet. Und das ist eigentlich total schade, weil wir brauchen auch wieder ein Verständnis dafür, dass es völlig okay ist, zu sagen, ich weiß das jetzt gerade noch nicht, ich muss mich da nochmal schlau machen, da vielleicht auch ein bisschen tiefer einsteigen, ich bild mir jetzt mal noch keine abschließende Auffassung dazu, gib mir wurde momentan, das wäre ja undenkbar, völlig undenkbar. Und das führt dann auch mit zu diesem Fehlerkultur-Thema, auch Fehler eingestehen, obwohl wir das doch alle doch eigentlich wollen, ist momentan schwierig. Bodo Ramelow hat das neulich in Thüringen gemacht und hat auf eine beeindruckende Art und Weise gesagt, dass er in der Pandemie auch Fehlentscheidungen getroffen hat als Ministerpräsident. Und er hat sogar eingeräumt, als jemand, der einer anderen Partei angehört, einer sogar sehr weit entfernten Partei von der CDU, er hat gesagt, die Kanzlerin hatte Recht und ich hatte Unrecht. Das hat er öffentlich gesagt. Und es gab nach meiner Wahrnehmung auf der einen Seite einen Shitstorm, weil man ihn dann, wenn man gesagt hat, ja, deine Fehler hatten aber ihren Preis. Und das ist so, ja, das ist de facto so. Fehler auf dieser Ebene haben einen Preis. Und haben auch einen Preis bei Menschen ganz konkret. Auf der anderen Seite gab es aber auch einen Teil Respektsbekundung dafür. Aber nach meinem Gefühl dominierte zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung die Kritik daran, weil man dann gleich quasi jemanden gesehen hat, der da verwundbar ist und auf den man sich raufstürzen kann, um ihn zu attackieren. Und das ist sehr schade, weil man muss schon bedenken, dass jede und jeder in diesen Funktionen Fehler machen würde. Niemand macht das perfekt. Und gerade jetzt hier ist tatsächlich so vieles machen wir das allererste Mal. Es gab kein Handbuch, in dem stand so Pandemie, Covid-19, so funktioniert das Virus. Das sind die Maßnahmen, die du jetzt bitte zu ergreifen hast in der und der Reihenfolge, in den Zeitabschnitten. Viel Spaß, leg mal los mit deiner Verwaltung. Gab es nicht. Wir mussten alles von vornherein selbst neu entwickeln und erlernen. Und jeder hätte da Fehler gemacht. Und anders geht es nicht. Und ja, alle Fehler von allen, die welche machen konnten, hatten auch einen Preis in gewissem Ausmaß. Das ist so. Und ja, das ist schade, dass das nicht möglich ist, darüber auch differenziert und offen zu sprechen, weil ich von meinen Beschäftigten zum Beispiel auch so eine Fehlerkultur erwarte. Ich sage, macht lieber zu viel und probiert was Neues aus und macht dabei Fehler, als dass ihr defensiv seid und euch zurücklehnt und sagt, ich mache jetzt nur auf Nummer sicher und nur nach Vorschrift und Programm und ansonsten besser nicht, weil ich könnte ja einen Fehler machen. Mhm. Aber was ich von denen auch erwarte, ist, dass wenn ein Fehler passiert, sie es mir sagen. Damit ich eine Chance habe, damit umzugehen. Damit ich eine Chance habe, eine Korrektur zu erzeugen oder dem politischen Raum zu erklären, hey, hier ist uns ein Fehler unterlaufen und nicht erst den irgendwie aufdecken zu lassen, sondern zu sagen, wir haben was Neues probiert. Das ist hat nicht funktioniert. Das ist der Fehler, der passiert ist. Ich sag euch das jetzt. Weil so gehe ich damit um. Ich versuche es dann offen zu legen. Das ist das, was ich von meinen Beschäftigten erwarte. Mir gegenüber würde man das vermutlich nicht durchlassen. Das ist Teil der Realität.
Ja, da erinnerst du mich an eine Postkarte, die du mal gepostet hast, glaube ich, da stand drauf, nichts tun ist auch keine Lösung. Das heißt, wenn man einfach ist und sich zurückhält, dann kann man gemeinsam auch nichts erschaffen. Und ein weiteres Zitat, ich habe mir hier eine kleine Liste von Dingen aufgeschrieben, die mich wirklich beeindruckt haben. Und da ist unter anderem der Satz mit dabei, manche Themen sind ganz, ganz vielschichtig. Und das kann man ja auch einfach mal so sagen. Ich glaube, das war im Zusammenhang mit dem Tag der Deutschen Einheit, dass du darüber gesprochen hast, wie vielschichtig manche Themen sind. Und dass man auch einfach mal sagen kann, dass das einfach gerade sehr, sehr viele Aspekte sind und dass man vielleicht auch ein bisschen Zeit braucht, um sich eine Meinung zu bilden. Und die Tatsache, dass man keine Meinung hat oder aktuell noch keinen Standpunkt vertritt, heißt ja auch nicht, dass man nicht für eine Sache einstehen kann. Es heißt ja, und ich glaube, das ist etwas, was wir alle wieder lernen dürfen, dass wir uns bei anderen Menschen Hilfe holen können. Das heißt, vielleicht habe ich im Moment keine Antwort zu dieser Frage, aber vielleicht finde ich sie in einer anderen Partei. Vielleicht finde ich sie in einem Menschen, der möglicherweise andere Ansichten hat als ich. Vielleicht können wir gemeinsam eine Wahrheit finden, anstatt davon auszugehen, dass das, was ich denke, meine Wahrheit ist. Und die verbreite ich jetzt und alles. Jeder, der anders denkt, egal ob in Extremen oder auch nur ansatzweise anders, dass der das Böse ist, dass der falsch liegt, dass seine Meinung keine Berechtigung hat. Und ich glaube, das könnte doch eine Möglichkeit sein, dass wir nicht davon ausgehen, dass unsere Meinung, unser Standpunkt, gerade in so Zeiten, die eben einfach noch nie da in der Form da waren, dass wir uns da wieder ein bisschen mehr öffnen und auch andere Meinungen uns zumindest mal anhören, zumindest mal zuhören und zumindest mal wirklich verstehen wollen, was der andere mir da gerade sagen möchte und ob nicht vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit in dem liegt, was der andere so sagt. Weil, und ich glaube, da tragen natürlich auch die sozialen Medien dazu bei und all das, was wir heute konsumieren, wir schauen immer nach Gleichgesinnten. Wir schauen nach Menschen und nach Inhalten und nach Filmen, die in gewisser Weise unsere Meinung bestätigen. Das heißt, wir schauen nach Gleichgesinnten. Und ich glaube, das ist etwas, das menschlich ist und das ist auch richtig und gut. Nur die Seite, die wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, und da interessiert mich deine Meinung dazu, dass wir auch aus uns entgegengesetzten Meinungen etwas lernen können und dass diese Meinungen, die eben nicht mit unserer übereinstimmen, oftmals die sind, die uns am meisten beflügeln und am meisten zum Nachdenken anregen und einfach, um einfach nochmal zu testen, ist unser Standpunkt wirklich so wahr, wie wir es glauben, oder gibt es nicht da noch was daran zu rütteln, wo mir jemand anderes, der im ersten Moment möglicherweise mein Gegner, heute sind sie alles Feinde, die nicht mit uns übereinstimmen, wo wir vielleicht nicht doch zusammenkommen können und voneinander lernen können, sodass wir eine gemeinsame Meinung kreieren und ja, und uns dann auch wieder wohler fühlen, nicht zu allem eine Antwort zu haben.
Ich kann dir nur zustimmen. Das ist, ich muss sagen, ja, das ist, ich finde, genau das hast du sehr, sehr gut auf den Punkt getroffen. Dann können wir andere auch wieder besser wertschätzen, weil wir dann auch sehen, dass auch ihre Position, ihre Erfahrung und so einen Wert haben für uns, die wir nur bereit sein müssen, auch für uns anzunehmen, statt diese Nabelschau zu betreiben. Mhm. Und wenn man eines im politischen Geschäft lernt, dann, dass man immer alle Dinge auch sehr, sehr unterschiedlich sehen kann. Das ist ja in Parlamentsdebatten, wer sich sowas mal gibt, der wird sehen, wie dann ein Antrag eingebracht wird, meistens in einer Art, wo man denkt, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, die der da vorhat oder die sie vorhat. Und dann kommt danach jemand, der sagt, also das ist ja Teufelszeug. Und wo man dann auch denkt, ja, so habe ich das vielleicht noch nicht betrachtet. Da sind auch Dinge dran, warum das vielleicht auch negative Aspekte haben könnte. Und dann kommt ein Dritter, der nochmal was anderes einbringt. Und da prallt das dann so aufeinander. Aber man lernt dann auch schon, man kann die Dinge berechtigt aus sehr unterschiedlichen Perspektiven sehen. Mhm. Nur wichtig ist genau das, was du gesagt hast, sich dann nicht als Feinde betrachten, sondern einfach als Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen gucken, was nimmt man daraus für sich an. Und dann auch nicht zu bill- und verurteilen, wenn jemand etwas anderes für sich daraus nimmt, als man selbst. Mhm. Sonst wird das mit unserer Demokratie am Ende ganz schön schwierig werden, wenn wir nur noch in diesem Kampfmodus die ganze Zeit durch die Gegend laufen.
Ja. Du hast gerade über parlamentarische Debatten gesprochen. Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich habe mir hier ein weiteres sehr spannendes Zitat von dir aufgeschrieben. Das stammt aus der Nominierungsversammlung zur Oberbürgermeisterwahl aus dem Jahr 2017. Liegt also schon.
Das ist richtig recherchiert, um Himmels Willen.
Liegt also schon etwas zurück. Und du hast gesagt, auch im Hinblick auf die Zukunft, wie du dir das vorstellen kannst, wir wollen Politik, Partei und generationenübergreifend neu denken und im Miteinander statt im Gegeneinander gestalten. Das ist der politische Kulturwechsel, den wir brauchen. Dafür stehe ich. Das finde ich ausgesprochen gut. Und meine Frage, die ich dazu auf dem Herzen habe, ist, also zum einen finde ich es interessant, dass du Kulturwechsel sagst. Ja, das spricht dafür, für deine Wahrnehmung vielleicht auch, wie du es aktuell wahrnimmst, parlamentarische Debatten, was man sich dann möglicherweise eher im Gegeneinander als im Miteinander an den Kopf wirft. Meine Frage, die ich auf dem Herzen habe, ist, wie können wir das schaffen? Also wieder miteinander an Lösungen zu arbeiten, uns gegenseitig zu unterstützen und diese Feindseligkeiten und das Gegeneinanderarbeiten etwas beiseite legen. Wo können wir da ansetzen? Was können da Möglichkeiten sein? Hast du Gedanken dazu oder Ideen?
Na, es ist so banal wie an so vielen Stellen, im ersten Satz zumindest, und dann wird es aber in der Tiefe komplex. Es ist wie immer Kommunikation, wie so vieles im Leben. Das ist ja auch etwas, was auf deinem Kanal ja immer wieder auch deutlich wird. Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Gute Kommunikation kann Dinge lösen, schlechte Kommunikation macht sie zumindest nicht besser. Und so ist es in der Politik auch. Und da muss man auch eingestehen, dass es immer ein auf dem Weg befinden sein wird. Ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich habe angefangen mit, noch vor meiner OB-Zeit, mit so einem Videovlogs, wo ich dann einfach meine Landtag, sagen wir so, ich Landtagsabgeordneter, ich habe über meine Arbeit berichtet. Ein, zwei Mal die Woche gesagt, hier, die und die Sitzung war, das und das haben wir da gemacht, das waren die Themen. Später auch so gesellschaftliche Debatten mal aufgegriffen. Als ich dann ins Amt kam, habe ich das am Anfang auch noch so gemacht, bin dann aber immer mehr auf die Schriftform gewechselt. Dann haben wir angefangen, so eine Live-Sprechstunden zu machen. Wir haben einen Podcast auch initiiert, der in unregelmäßigen Abständen erscheint, der auch zu meiner Arbeit. Jetzt haben wir ein neues Videoformat versucht aufzubauen, das gestern erst die erste Folge erschienen. Und also ich versuche kurzum, auch mit diesen Vor-Ort-Besuchen, also zu den Menschen hingehen, die mir irgendwas schreiben, und mit Bürgerdialogformaten, ich versuche einfach im Gespräch zu bleiben und zu erklären. Ich versuche den Menschen zu erklären, warum sind Dinge wie entschieden worden. Mhm. Und das ist, glaube ich, die Basis von allem anderen, weil die meisten konsumieren ja Entscheidungen der Politik in Form von Nachrichten, die dann da übereinkommen. Die wenigsten erfahren, was hat sie denn dahin gebracht, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn man nur die Entscheidung als Ergebnis mitgeteilt bekommt, dann kann man natürlich sehr unterschiedliche Auffassungen dazu sein und man versteht nicht, was leitet die dabei. Und je mehr man erklärt, was waren denn die Gründe, warum ich genau diesen Weg gewählt habe? Welche anderen Optionen gab es? Warum habe ich die nicht gewählt, sondern habe mich für diesen entschieden? Desto mehr wird dann auch transparent für die Menschen. Okay, der hat vielleicht da eine Abzweigung genommen, die ich nicht genommen hätte. Aber ich verstehe jetzt, dass der nichts Böses im Schilde geführt hat. Das ist ja schon, so basal ist das ja mittlerweile gegenüber Politik. Man unterstellt ja schon, die machen da irgendwie was in Hinterzimmern, um uns zu schaden oder so. Aber dann versteht man, das hatte seinen Sinn, das hatte seinen Grund, es orientiert sich an seinen Werten, es hatte das und das Ziel. Und dann versteht man vielleicht auch besser, warum manche Ziele erreicht wurden oder auch nicht erreicht wurden und kann auch wiederum mit Fehlern besser umgehen, weil man weiß, wie so etwas passiert. Und ja, das ist so der Weg, den ich versuche, wobei ich auch einräumen muss, es ist unglaublich kraftraubend. Und das ist ja auch erstmal nur Form und auch nicht Inhalt. Das muss man ja auch dazu sagen. Politik ist ja auch ganz viel erstmal Inhalt. Du musst ja auch tatsächlich Akten durcharbeiten, du musst Vorlagen entwickeln, du musst Verfügungen schreiben, das ist jetzt viel Verwaltungsdeutsch. Also du musst konkret Inhalte gestalten und Projekte, Programm umsetzen quasi. Und zugleich musst du kommunizieren. Und je mehr du kommunizierst, desto weniger Zeit hast du für Inhalt. Je mehr du Inhaltliches machst, desto weniger Zeit hast du zu kommunizieren, aber desto weniger wert wird möglicherweise der Inhalt, weil entweder keiner mitbekommt und was man nicht mitbekommt, passiert nicht, oder weil es dann auch keine Akzeptanz dafür gibt. Und das in der Balance zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Je vielschichtiger die Themen werden, je umfangreicher, desto komplizierter. Und jetzt sehe ich mich mittlerweile sogar dem Vorwurf ausgesetzt, auch wenn ich 2-3 Mal die Woche Kommunikationsformate habe, in denen ich einfach nur versuche zu vermitteln und zu erklären, dass bei den Themen, die ich dann auslasse, der Vorwurf der Intransparenz kommt. Obwohl der Maßstab schon so hoch ist, dass ich kenne keine anderen OBs, die das jetzt in der Intensität machen. Vielleicht noch der Freiburger Kollege, der macht das auch ziemlich intensiv. Und trotzdem verändern sich dann auch die Maßstäbe in der Wahrnehmung. Und man kann natürlich auch da nicht alles hinbekommen. Ja, also das ist mein Versuch des Kulturwechsels, Verständnis zu erzeugen durch Wissen, durch Hintergrund, durch Transparenz.
Und durch Kommunikation letztlich, sagst du, ist der Schlüssel auch, um da Verbindungen aufzubauen zu den Menschen. Ja. Kommunikation, und das hast du gerade auch schon angesprochen in Form von Nachrichten, passiert ja auch über die Medien. Jetzt ist meine Frage, siehst du die Medien da als einen Helfer, als jemand, der euch da in dieser Funktion unterstützt, da diese Klarheit auch den Menschen näher zu bringen? Oder ist es, und da nehme ich jetzt einfach mal meine Meinung vorweg, zumindest das, was mein Eindruck ist, dass auch viel klar zugespitzt wird, es geht um Aufmerksamkeit, aber auch viel Angst gemacht wird. Und Angst ist natürlich, Angst ist ein Gefühl, es ist ein negatives, es ist kein schönes Gefühl und es ist oftmals möglicherweise auch der Nährboden für Rückzug, also wir haben vorhin gesagt, nichts tun ist auch keine Lösung, also für Rückzug, dass man in wie so eine Schockstarre verfällt und einfach in dieser Angst dann hängen bleibt. Und es kann aber möglicherweise ja auch der Nährboden sein für dann extreme, gefährliche Meinungen. Ist diese, ich will jetzt gar nicht sagen Angstmache, das klingt so auch so extrem, aber ist es so sinnvoll, in der Form Angst zu machen, oder ist es einfach eine Aufklärung, die sein muss? Und inwieweit hilft sie dir oder hilft dir möglicherweise eben auch nicht bei deiner Kommunikation mit deinen Menschen?
Da komme ich vielleicht zu einer ziemlich unschönen Wahrheit, wie ich sie wahrnehme, mit der Einschränkung. Vieles von dem, was sich dann am Ende als kritisch im Ergebnis zeigt, haben wir selbst produziert, haben Menschen selbst produziert. Das ist bei Medien ja genauso. Ja, manche Berichterstattung ist ein Problem. Aber sie ist vielleicht auch nur deswegen ein Problem, weil genau diese Berichterstattung für Klicks, für Aufmerksamkeit, für Geld sorgt. Und andere Berichte nun mal hinten runterfallen. Wer heutzutage einen intensiveren Hintergrundbericht verfasst, der etwas umfassender und differenzierter ist und Dinge beleuchtet, der dann vielleicht mal zwei Seiten lang ist, der wird wenig Aufmerksamkeit mit diesem Bericht bekommen. Erst recht, wenn er dann auch noch eine differenzierte, nicht reißerische Überschrift dafür wählt, während jemand, der das auf eine halbe Seite bekommt, dafür sehr viel weglässt, sehr zuspitzt und eine reißerische Überschrift wählt, der bekommt die Klicks und die Werbeeinnahmen und damit auch das Gehalt bezahlt. Und das entscheiden wir Konsumenten. Genauso ist es mit dem, was ich vorhin gesagt habe, mit Politikern, die, ich überspitze es mal, ein bisschen zu Arschlöchern werden. Mhm. Das ist menschengemacht. Wenn Menschen so mit anderen umgehen, dann hat das natürlich eine Wirkung. Dann erzeugt das etwas. Oder was ich gerne als Beispiel nehme, ist die Diskussionsfreudigkeit in Parteien. Mittlerweile ist es ja so, dass Parteien, wenn sie viel diskutieren und unterschiedliche Auffassungen austragen, dann ist in der öffentlichen Wahrnehmung es so, dass dann gesagt wird, na, die sind ja sich uneinig, die wissen nicht, wo sie hinwollen, die wähle ich nicht, die stürzen sofort ab in Umfragen. Während genau dieser offene Diskurs, das Finden, das Suchen und dann auch mit Mehrheiten entscheiden und dann eben einen Weg beschreiten, eigentlich urdemokratisch ist. Aber heutzutage scheut sich jede Partei, das auch nur ansatzweise öffentlich zu machen, weil es für Umfrageverlust und für Wahlverlust am Ende sorgt. Das ist, ja, also da kollidiert so ein bisschen der Wählerwille, der vermeintliche, dann mit dem, was er selbst erzeugt. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, die Unterscheidbarkeit von Parteien. Wie oft höre ich den Satz, die müssen sich mal alle zusammenraufen und mal für die Sache jetzt hier und die Parteibücher beiseite lassen. Immer dann, wenn das passiert und wenn dann Koalitionen geschmiedet werden, dann heißt die Kritik nach ein paar Wochen, die sind aber schwer unterscheidbar. Die ist ja alles hier eine Einheitssoße, Einheitsbrei, kann man gar nicht mehr richtig differenzieren. Ne? Also wie man es macht, es hat dann auch seine Schattenseiten. Und ich glaube, dass wir mit unserem eigenen Verhalten, dass wir vielleicht auch ein bisschen wenig reflektieren, dann genau solche Mechanismen bestärken und erzeugen, über die wir uns dann beschweren, obwohl wir sie mitgemacht haben. Und das ist bei Medien ähnlich. Deswegen fällt es mir auch schwer, jetzt Journalisten da einen Vorwurf zu machen, dem muss man ja auch sagen, richtet euch nach euren Kunden, richtet euch nach denjenigen, die eure Produkte konsumieren. Dafür macht ihr sie ja. Arbeitet nicht an denen vorbei. Und dann ist das das Ergebnis. Ich kann aus meiner Arbeit sagen, ich kenne ganz viele tolle Journalisten, die ihren Job total ernst nehmen und die zum Beispiel diesen Leitspruch, mach dich nie mit einer Sache gemein, auch nicht mit einer guten, ganz, ganz ernst nehmen und wirklich immer versuchen, diese Metaebene zu halten und deskriptiv zu bleiben, zu beschreiben, die Sachen nebeneinander zu packen und dem Leser zu überlassen, sich sein Urteil zu bilden. Aber ich merke auch, dass es genau diesen Kollegen immer schwerer fällt, diese Linie zu halten, aufgrund des Drucks, der von auch den Strukturen da ausgeht.
Du hast gerade was sehr Interessantes angesprochen, nämlich die Tatsache, dass wir gerne als Bürgerinnen und Bürger auch wieder selbst in die Verantwortung kommen dürfen. Und dass vieles hausgemacht ist und dass wir vieles selbst produzieren. Das war, glaube ich, auch der Beitrag, den du von mir geteilt hattest. Da ging es darum, dass wir durch Schuldzuweisungen und durch Kritik, dass wir da in der Sache ja gar nicht weiterkommen. Das ist für uns mehr oder weniger etwas Bequemes, wo ich mit dem Finger auf jemanden zeige und in dem Moment habe ich keine Verantwortung, habe auch keine Macht und wo ich keine Macht habe, da kann ich auch nicht ein Teil der Veränderung sein. Und ich glaube, dieses Verständnis ist für uns alle so wichtig und das möchte ich einfach auch, dafür möchte ich sensibilisieren, dass wir alle sehr viel Macht haben, dass wir alle sehr viel Gestaltungsmöglichkeiten haben und dass wir alle in der Verantwortung sind, auch jeder für sich selbst etwas zu tun und eben nicht nur andere für Entscheidungen zu kritisieren und verantwortlich zu machen, wo wir eigentlich selbst sehr viel Verantwortung hätten. Du hast vorhin gesagt, was du beitragen möchtest für dich und was du dir vorgenommen hast. Gibt es etwas, was du dir von den Menschen wünschst? Etwas, was du auf dem Herzen hast, wo du sagst, das wäre klasse, wenn wir das wieder hinbekommen, wenn sich das einfach mal jeder zum Reflektieren, du hast gesagt, möglicherweise denken wir zu wenig auch darüber nach, was wir denken und wie wir es denken. Was darf sich da jeder mal zum Reflektieren mitnehmen und woran können wir alle arbeiten?
Ich glaube, uns wäre schon sehr geholfen, wenn wir tatsächlich diesem sehr, sehr alten Leitsatz etwas folgen würden, andere nicht anders zu behandeln, als wir selbst behandelt werden wollen. Mhm. Und wenn wir da ganz ehrlich mit umgehen, dann gehört dazu auch, dass wir auch nicht wollen, dass Leute uns den ganzen Tag aggressiv gegenübertreten. Wir wollen nicht, dass Menschen, wenn ich jemandem meine Meinung sage, dann sofort urteilt oder eine Konfrontation aufmacht und sagt, na, das ist aber Schwachsinn und du bist ja wohl ein Idiot, dass du das so siehst. Das möchte wohl eher niemand im Umgang mit sich selbst. Und ich glaube, jeder wünscht sich auch, dass eine gewisse Fehlertoleranz da ist und dass wir anerkennen, dass wir alle unser Leben lang Suchende sind. Das ist einfach so. Niemand ist doch fertig mit irgendetwas. Mhm. Niemals. Wir sind immer auf einem Weg und daher immer unperfekt und immer beim Suchen und beim immer mal etwas finden und dann weitersuchen. Das gestehen wir uns selbst zu, aber anderen gestehen wir das nicht so oft zu, ist mein Eindruck. Und wenn wir das ein bisschen mehr beachten würden, dann wäre die Gesellschaft vermutlich schon ein bisschen weniger feindselig. Und wir haben das beide ja so gesagt, dass jemand, der eine andere Auffassung hat, deswegen nicht gleich ein Feind ist. Und das würde ich mir wünschen, dass man unterschiedliche Auffassungen ganz respektvoll nebeneinander stellen kann und sagen kann, wir haben da unterschiedliche Blickwinkel und das ist auch okay so. Und dann vielleicht sogar noch so offen zu sein, zu gucken, vielleicht gibt es da irgendwas am Blickwinkel des anderen, das ich auch spannend und bereichernd finde und aufnehmen kann, ohne dass ich das als Gesichtsverlust empfinde, dass ich gelernt habe von etwas und jemand anderen und das aufgenommen habe davon. Aber momentan scheinen wir da sehr, sehr weit weg von zu sein.
Ziemlich gespalten zu sein, ja, das ist tatsächlich so. René, ich habe jetzt abschließend noch eine Frage, die interessiert mich. Wir haben gerade davon gesprochen, dass wir alle wieder Verantwortung übernehmen dürfen. Ich habe mir jetzt, ich glaube, das war die Neujahrsansprache, da hast du über das Thema Impfen gesprochen. Ich will da gar nicht inhaltlich und sachlich mit dir einsteigen, weil, um ehrlich zu sein, ich bin kein Mediziner und kein Virologe. Ich kenne mich da wirklich wenig damit aus und alles, was ich sagen würde, wäre inhaltlich wahrscheinlich nicht zu rechtfertigen. Du hast gesagt zum Thema Impfen, was ist denn die Alternative? Ein dritter, vierter oder fünfter Lockdown? Und du hast verdeutlicht, dass diese Zeit uns zeigt, wie wichtig unsere Gesundheit ist und was für ein zentraler Aspekt unseres Lebens das ist. Und dazu habe ich jetzt eine Frage, die habe ich in den letzten Monaten und tatsächlich schon Jahren auf dem Herzen. Dass wir jetzt kurzfristig Lösungen schaffen müssen, in Form von Impfungen, in Form von Abstandsregeln, in Form von Masken, das halte ich für extrem wichtig und auch sinnvoll und notwendig. Meine Frage, die ich habe, ist, was können wir denn vielleicht kommunizieren, und das jetzt speziell auch an die Politik gerichtet, was kann die Politik vielleicht darüber hinaus kommunizieren, um langfristig Lösungen zu schaffen, dass jeder in die Verantwortung kommt? Mir ist klar, dass das jetzt aktuell einfach ein brisantes Thema ist, wo kurzfristige Lösungen her müssen. Nur wir haben ja dieses Thema, das hast du auch zu Beginn gesagt, schon seit etwa jetzt einem Jahr. Das heißt, wir sind schon ein ganzes Weilchen in diesem Thema drin. Und was können wir denn tun, um vielleicht auch jetzt präventiv für die Zukunft den Menschen wieder zu erklären, wie sehr sie selbst auch Macht haben, wie sehr sie selbst auch Verantwortung übernehmen können. meine, dass jetzt Risikogruppen auch alte Menschen sind, das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Diese Menschen sind einfach betagt. Aber wir haben ja auch ganz viele kranke Menschen, die zu Risikogruppen gehören. Und das ist etwas, was ich so ein bisschen, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen vermisse in der Kommunikation, dass wir auch wieder darauf hinweisen oder hingewiesen werden in dem Fall, wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist, wie wichtig eine ordentliche Ernährung ist, ein bisschen Bewegung, aber auch die Frage der mentalen Fitness, nenne ich es jetzt mal, also wirklich diese Widerstandsfähigkeit mental aufzubauen, körperlich und aber auch geistig, dass wir auch wieder auf einer anderen Ebene miteinander sprechen können. Also wir haben über das Wie gesprochen, wie zeige ich Wertschätzung, wie respektiere ich jemand anderen und seine Meinung, dass wir dazu überhaupt in der Lage sind. Und aber auch, dass wir jetzt mal ganz physisch betrachtet vielleicht nicht mehr zu Risikogruppen werden und einfach ein gutes Immunsystem uns auf körperlicher und geistiger Ebene aufbauen. Das sind so ein paar Informationen, die habe ich bisher aus der Politik noch nicht gehört. Jetzt muss ich zugeben, ich konsumiere wenige Medien, das mag ich verpasst haben, aber so dieses diese Aufklärung auch, hey, jeder kann was dazu beitragen, dass es ihn selber vielleicht nicht so schlimm erwischt oder dass er andere schützt, indem wir eben für uns selbst sorgen. Und wie gesagt, Impfung ist wichtig, Masken sind wichtig, Abstand ist wichtig, aber um das Ganze mal ein bisschen langfristiger zu sehen und auch vorbeugend da entgegenzuwirken, was können wir denn heute tun, damit eben in einem Jahr oder in zwei oder auch in 10 Jahren uns nicht die nächste Krise in der Form einholt?
Okay, es waren jetzt mindestens 3 Facetten, die ich rausgehört habe, auf die ich nochmal kurz eingehen will. Ich beginne mal mit dir. Und das habe ich dir ja auch schon persönlich gesagt, also so persönlich das über soziale Medien halt ist. Beim Impfen fand ich, was du und dein Mann, ihr wart ein großartiges Beispiel dafür, wie man auch mit diesem Thema umgehen kann. Ihr habt diesen Post gemacht, wo ihr die Frage gestellt bekommen habt, lasst ihr euch impfen? Und so wenig Platz man eben in sozialen Medien hat, ihr habt darauf geantwortet mit Nein, derzeit nicht. Wir halten das nicht für notwendig. Und ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, aber es war respektvoll und völlig okay. Und dann kam kurz darauf die Info, dass dein Mann aber in einem Impfzentrum hilft und auch Impfungen mitmacht und das damit ja im weitesten Sinne unterstützt. Das müsste er ja nicht tun. Und dann wurdet ihr darauf gefragt, wie denn das zusammenpasst, wie denn das sein kann. Und jetzt neben eurer persönlichen Geschichte, dass ihr auch eine Infektion durchgemacht habt, insofern auch die Frage steht, ist das jetzt sinnvoll, wenn ihr geimpft werdet oder nicht und so, fand ich die Art, wie ihr darauf geantwortet habt, ganz klasse, weil ihr habt gesagt, auch wenn wir jetzt vielleicht zu so einer Auffassung gekommen sind, müssen wir doch andere Menschen nicht daran hindern und im Weg stehen, wenn die zu einer anderen Auffassung gekommen sind. Wir müssen doch nicht sagen, die sind jetzt auf dem falschen Weg und deswegen sind die doof oder so, sondern damit kann man doch auch so umgehen. Fand ich total bemerkenswert und in der Impfdebatte fehlt diese Perspektive total. Da gibt es ja auch fast nur schwarz und weiß. Zweiter Punkt zu der Frage der langfristigen Lösung. Jetzt mal auf der Metaebene betrachtet, muss ich als Politiker sagen, ich weiß, dass das ähnlich wie die Beispiele, die ich vorhin genannt habe, die Forderung kommt sehr häufig, arbeitet doch mal langfristiger, denkt langfristiger. Das machen die meisten übrigens. Also wir haben auch Projekte angeschoben, die werden weit nach meiner Amtszeit erst fertig sein. Da wird wahrscheinlich dann irgendwie mein Nachfolger sich damit rühmen und sagen, hey, haben wir was Tolles gemacht, ist auch okay. Aber das ist alles auch Teil der Arbeit. Aber stell dich mal mit so einem Projekt irgendwo draußen hin. Interessiert keine Sau. Das ist, die Leute wollen, also sie sagen, sie wollen Politiker, die langfristig arbeiten, aber eigentlich wollen sie am liebsten das kurzfristige Ergebnis. Sie wollen das hier und jetzt, mein Leben wird sofort besser, ich spüre die Veränderung. Auch wenn manche Dinge lange brauchen und wenn manche Dinge auch sinnvoll sind, dass sie in einer Perspektive sich entwickeln, sind das nicht die Dinge, die honoriert werden. Tritt mal zu einer Wahl an und sag, ey, ich habe jetzt hier zwar kurzfristig nicht so viel gemacht, aber vertraut mir in den nächsten 5 bis 6 Jahren, da wird das, was ich jetzt gemacht habe, Wirkung entfalten und gut sein, weil ich eher langfristig gearbeitet habe. Also sieht schlecht aus, glaube ich, mit dem Wahlergebnis. Ja, und da sind wir dann wieder bei diesem Thema, welche Erwartungen haben wir, was sagen wir zu unseren Erwartungen, wie ist das eigentlich real in unserem Verhalten? Und nun zu dem letzten und inhaltlichen Punkt, den du gesagt hast. Ich glaube, dass das ein, muss man ganz offen sagen, eine ein blinder Fleck ist momentan in der Debatte. Vielleicht liegt es daran, dass Menschen empfindlich darauf reagieren, wenn man ihnen anfängt, irgendwie was zu Lebensweisen vorzuschlagen, auch nur. Das wurde ja auch schnell als Vorschreiben empfunden. Da haben wir auch schon so das ein oder andere durch in Sachen Fleischkonsum und solche öffentlichen Debatten. Das ging ja auch nicht immer ganz gut aus. Aber es ist nun mal, genauso wie viele Erkenntnisse zu Covid-19 und zu anderen Krankheiten, auch eine Erkenntnis, dass spazieren gehen, in den Wald gehen, ab und zu Sport treiben, nicht übermäßig viel tierische Fette konsumieren, dass das zu, also beim Letzteren gibt es wahrscheinlich schon den nächsten Aufschrei hier in deinen, bei deinen Kommentaren, ja. Aber ich sag mal so, was so Common Sense im wissenschaftlichen Bereich ist, das sind schon Erkenntnisse, die von 90% der wissenschaftlichen Welt, vielleicht 95% getragen werden. Und insofern ist das ein Stückchen, ja, ein blinder Fleck, wo auch noch mehr getan werden kann. Ich weiß nur nicht, ob Politik diese Rolle hat. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, Angela Merkel würde jetzt eine Neujahrsansprache halten und uns erzählen, also ich schlage euch vor, dass ihr euch ein bisschen mehr fit haltet, macht mal ein paar Workouts zu Hause und einmal die Woche joggen gehen, fände ich schon gut. Und übrigens mit dem Fleisch, ja, zweimal die Woche reicht auch. Ich weiß nicht, wie das ankommen würde. Es ist, glaube ich, nicht das, was man verbindet mit politischen Akteuren bis dato. Aber du hast dennoch recht, in der öffentlichen Debatte findet diese Art der Gesunderhaltung, der Notwendigkeit, spielt kaum eine Rolle. Ja, obwohl das total wichtig ist. Jeder weiß ja, dass wenn es einem mental schlecht geht, das auch negative Auswirkungen auf den Körper hat und andersherum eben auch schützen kann. Ja.
Das finde ich jetzt so einen guten Punkt, weil den hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm bisher. Die Frage der Erwartungshaltung von uns Bürgerinnen und Bürgern gegenüber der Politik. Und wir denken dann, dass eine Entscheidung zum einen ohne groß nachzudenken getroffen wurde und möglicherweise noch um uns zu schaden, aber auch, dass wir selbst mit unserem Verhalten und mit unserem Reagieren auf Fehler, auf das Nichtvorhandensein von Meinungen ja auch dazu beitragen, dass möglicherweise bestimmte Kommunikationsformen gewählt werden oder eben sich auf eine bestimmte Art und Weise ausgedrückt werden. Das fand ich jetzt sehr bereichernd. Danke dafür.
Man muss sich einfach eins immer vor Augen halten. Alle Politiker stehen ja morgens auf und es gibt unterschiedliche Dinge, die einen da antreiben. Aber es ist in der aller Regel nicht der Gedanke, ich starte den Tag, mal gucken, was ich heute machen kann, damit die Leute mich möglichst doll hassen. Und damit ich so einen richtigen Shitstorm produziere und damit ich hier Dinge mache, wo die richtig sauer auf mich sind und mich auf keinen Fall wieder wählen, weil ich jetzt mal wieder so ein richtiges Arschloch war. Mhm. Ja, so geht doch keiner ran. So geht auch man selbst in seinem Arbeitsleben und in seinem Privatleben in der Regel nicht ran. Es sei denn, man ist ein Psychopath, um es jetzt mal ein bisschen drastisch zu sagen. Das kann man ja anderen erstmal zugestehen. Und das, was die häufigste Frage ist in internen politischen Runden, kann ich wirklich so sagen, ist, was erwarten die Menschen von uns? Mhm. Diese Frage ist immer zentral. Bei manchen, weil es sie wirklich interessiert, bei anderen, weil es den Wählerwillen widerspiegelt und damit die Frage, wie viele Chancen habe ich damit, erfolgreich zu sein. Es führt aber eigentlich zu etwas Gutem, weil die Erwartungshaltung der Menschen ist immer zentral in der Politik. Das wiederum zeigt, dass die Tatsache, welche Erwartungen wir an Politik haben und wie wir tatsächlich honorieren oder nicht honorieren, das hat enorm viel Macht. Neben der Stimmabgabe ist das essentiell. Und damit steuern wir auch, was Politik macht, was gutiert wird und nicht gutiert wird. Zentral ist die Erwartungshaltung der Menschen. Ist wirklich so.
Das heißt, wir können über die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir Politiker vielleicht auch wertschätzen, tatsächlich an der Entscheidung einen Beitrag leisten. Können Sie beeinflussen?
Genau. Wenn wir, also es gibt ja unterschiedliche Typen von Politikern, wenn diejenigen, die besonders krawallhaftig auftreten, die so mit der Sheriff-Manier durch die Gegend laufen, wenn die honoriert werden und erfolgreich sind, dann wird es mehr Politiker geben, die sagen, ey, das ist das Erfolgsmodell, dann mache ich das auch so. wenn differenzierte Politiker honoriert werden, die vielleicht nicht immer den knallharten Satz parat haben, sondern die Dinge unterschiedlich beleuchten, vielleicht auch mal abwarten, vielleicht sogar sich mal trauen zu sagen, das weiß ich noch nicht, geben Sie mir mal einen Moment, mir dazu eine Meinung zu bilden. Wenn so das honoriert werden würde bei Wahlen, dann würden sich mehr auch daran orientieren und sagen, hey, es ist okay, so zu sein, das wird honoriert. Menschen haben das in der Hand. Sie haben viel mehr Macht, als sie oft glauben.
Schön. Ich habe zum Abschluss, René, noch ein kleines Beispiel aus deinem persönlichen Leben mitgebracht, das auch nochmal ganz besonders zeigt, dass wir ja tatsächlich alle Menschen sind und dass wir uns eigentlich gegenseitig nichts Böses wollen. Im letzten Jahr hast du dich selbst angezeigt, weil du bei der deutsch-polnischen Grenzöffnung, glaube ich, war. Das hast du deinen polnischen Amtskollegen umarmt. Und ich finde, das macht eben eine Sache ganz deutlich. Wir sind alle Menschen und Politiker sind Menschen und sie haben die gleichen menschlichen Bedürfnisse, die wir eben alle haben. Und ich glaube, dass da Entscheidungsträger in gleicher Weise mit den gleichen Maßnahmen die entsprechenden Folgen zu tragen haben. Das heißt, ihr seid da nicht ausgenommen und das, was da entschieden wird, das betrifft euch genauso wie alle Bürgerinnen und Bürger. Und ich finde, ganz unabhängig von der Partei, die wir jetzt unterstützen oder der politischen Richtung, in die wir denken, dürfen wir bei all der Kritik und bei all dieser Brisanz des Themas einfach wieder auf diesen gemeinsamen Konsens doch vielleicht zurückkommen, nämlich, dass wir alle Menschen sind. Und wir sind Menschen, die in unserem Fall, wie wir hier in Deutschland leben, sehr privilegiert sind, wie ich finde. Ja, wir leben in einem Land, in dem wir das Recht der freien Meinungsäußerung haben, wo also überhaupt dieser Diskurs, den wir gerade betreiben, überhaupt möglich ist. Und ich finde, ich halte so einen entsprechend respektvollen Umgang miteinander dann einfach für angemessen und auch als Zeichen der Dankbarkeit möglicherweise, dass wir in so einem Land leben dürfen. Und da meine ich nicht nur die Kommunikation zwischen der Politik und den Bürgerinnen und Bürgern. Das betrifft uns auch im Bekanntenkreis und das betrifft auch und vor allem die manchmal anonymen digitalen Kommunikationswege, wo wir uns dann doch möglicherweise das ein oder andere Mal so ausdrücken, wie wir es im echten Leben vielleicht nicht tun würden, wie du auch schon am eigenen Leib erfahren hast. René Wilke, danke, dass du heute hier warst. Ich möchte dir gerne noch die Möglichkeit geben, Abschlussworte an die Hörerinnen und Hörer zu richten, aber gerne auch an die Menschen in deiner Stadt, wie du möchtest. Wenn du noch was auf dem Herzen hast.
Ach, ich finde, wir haben viele spannende Themen heute hier beleuchtet und das ist auch mal eine tolle Gelegenheit. Ich habe, glaube ich, auf so einer Metaebene, wüsste ich nicht, wann ich mal darüber gesprochen habe. Und jetzt, wo ich mit dir darüber spreche, fällt mir auf, wie wichtig das vielleicht auch mehr wäre, zu erklären, wie diese Dinge eigentlich laufen, was auch die politische Welt im Innersten zusammenhält, wenn man so will. Und ich hoffe, dass der oder die eine davon etwas mitnehmen konnte. Mich hat das auf jeden Fall bereichert, mit dir zu sprechen, genauso wie es mich oft bereichert, deinen Content mir anzuschauen. Das ist kein Werbeblock, also wir wären nicht miteinander verbunden, wenn das nicht so wäre. Und insofern bin ich wirklich auch dankbar für die Einladung, dafür, dass du das machst, dafür, dass du auch die Kraft hast und sie ja auch anderen mitgibst, quasi etwas von deinen Erkenntnissen ja raus in die Welt zu geben. Und jedem ist es überlassen, daraus das zu machen, was er möchte und was für sich mitzunehmen oder eben auch nicht. Aber unterm Strich, ich glaube, das ist so die Quintessenz, respektvoller Umgang. Das ist, glaube ich, das, was uns allen etwas gut tun würde.
Ein wunderbares Schlusswort. René, dürfen sich die Hörerinnen und Hörer bei dir melden, wenn sie noch Fragen haben oder wenn sie vielleicht auch Feedback geben möchten zu unserem Gespräch? Und wenn ja, wie kann man dich erreichen am besten?
Na, ja, da gibt es sehr viele Wege. Tatsächlich auch über Instagram und Facebook. Wenn es jetzt auf dieser Ebene ist, wenn es um jetzt kompliziertere Bürgeranliegen geht, dann beziehe ich gerne auch mein Büro mit ein, damit wir das auch mit den Fachabteilungen besprechen können. Aber der einfachste Weg ist erstmal, sich per Instagram oder Facebook an mich zu wenden oder eine E-Mail zu schreiben. Das ist auch ganz einfach, oberbürgermeister@frankfurt-oder.de. Und ich lese auch tatsächlich alle Bürgerpost, jedes einzelne Schreiben, was eingeht und irgendwie Beschwerden, Hinweise, Anregungen enthält, lese ich mir auch selbst durch. Ja.
Prima. Vielen Dank für dieses anregende Gespräch, René. Und bis hoffentlich ganz bald wieder.
Danke dir, kann ich nur zurückgeben. Danke, das war sehr spannend und inspirierend. Alles Gute.
Ebenso, danke.